Und auch die Frage stellt dann, oder zumindest die Frage in den Raum gestellt, braucht man diese Abweichungen, diese nicht klassischen Systeme der Logik überhaupt? Wenn man die quantische Position nicht besetzt, wenn man die Position diese Antwort der Frage nicht mehr beantworten würde. Ich habe allerdings auf der anderen Seite dann auch gesagt, dass es tatsächlich so ist, dass die meisten Logiker heutzutage diese Quantenposition nicht teilen würden. Und zwar aufgrund einer rein pragmatischen Überlegung, unabhängig von fundamentalphilosophischen Positionierungen, wenn man dann einfach sagt, der Nutzen von Logik ist heute derartig flexibel, ist also derartig unmöglich heute, Logik auf eine ganz bestimmte philosophische oder wissenschaftliche Interpretation einzuschränken, dass es von vornherein absurd wäre, solche Beschränkungen zu machen oder irgendwelche Argumentationen zu diskutieren, die sind nur, und ich habe nur in erster Stufe, oder mehr oder weniger nur Modallogik oder nur mehrwertige Logik. Also wir haben einen Katalog von verschiedenen formalen Möglichkeiten und mit diesen Werkzeugen können wir dann schauen, welche philosophischen Interpretationen in dem einen oder anderen Fall sinnvoll sind, welche weniger sinnvoll sind, beziehungsweise auch in dem, sozusagen dem Standardfall, den wir durchgängig diskutieren werden, nämlich die Frage der formalen Rekonstruktion natürlicher Sprache, wissenschaftlicher Sprache. In diesem Standardfall wird sich natürlich herausstellen, dass wir von Teilgebiet zu Teilgebiet, von Problem zu Problem, sinnvoll ist, unterschiedliche Kommunizierungen zu diskutieren. Wir werden jetzt im Wesentlichen so vorgehen, dass wir im Sinne einer ebenfalls relativ unterschiedlichen pragmatischen Einteilung uns drei verschiedene Varianten anschauen werden, wie man die klassische Logik, also die Prädikatenlogik in erster Stufe und die Auslegung variieren kann. Die erste Variante, wo man noch diskutieren könnte, ist das überhaupt der nicht klassische Logik ist oder nicht. Also manche würden sagen, das ist eigentlich auch klassische Logik, aber das ist natürlich insofern eine Variante, als es über das hinausgeht, das wir diskutiert haben über die Prädikatenlogik erster Stufe, ist die Variante, wo man einfach nur das nicht logische Vokabular der Logik variiert. Also das ist das, was wir jetzt demnächst heute und die nächsten Mal diskutieren, die Variation des nicht logischen Vokabulars. Das bedeutet, dass, erinnern wir uns, das nicht logische Vokabular in der Aussagenlogik waren einfach diese Aussagenkonstanten, die da drinnen vorkommen. Im Fall der Prädikatenlogik erster Stufe waren das die Prädikatenkonstanten und die Individuenkonstanten. Also grob gesprochen diejenigen Sprachelemente, die man dann in einer externen semantischen Interpretation, in einer Struktur, an durch diese strukturgegebene äußere sprachexterne Elemente anbieten. Und wenn man dieses Vokabular variiert, dann ist eigentlich der Standardfall, der da relevant wird als Erweiterung der Prädikatenlogik erster Stufe, einfach eine Prädikatenlogik höherer Stufe. Also wir führen zusätzlich zu diesen Variablen der ersten Stufe auf Variablen der höheren Stufe ein. Im Detail diskutieren wir das heute noch in aller Ruhe, geht es noch nicht darum. Was wären sonst noch Möglichkeiten, das nicht logische Vokabular zu variieren? Ja, man könnte andere Arten von Funktionen einführen. Man könnte irgendwelche anderen mathematischen Elemente einführen, die wir sonst nicht berücksichtigen. Also das, wir fanden jetzt kein wirklich sehr richtiges Beispiel zusätzlich ein. Also solange wir uns auf dem Boden der Mengentheorie bewegen, was wir durchgängig machen, ist es wahrscheinlich so, dass eigentlich diese Variation des nicht-logischen Vokabulars sich dadurch erschöpft, dass man sagt, ich habe es dann eben auch Prädikate höherer Stufe und eventuell Funktionen. Die zweite Möglichkeit der Variation wäre dann die Variation des logischen Vokabulars. Also sprich, wir führen zusätzlich zu den uns bekannten Sprachelementen, zu den uns bekannten Faktoren und Junktoren, beispielsweise solche Sachen ein, wie den modalen Operator. Ja? Da können wir die ganz gleichen Sprachelemente haben wie in der klassischen Logik, insbesondere wenn man die Modallogik zu einem großen Teil ausschließlich nur im Rahmen der Aussagenlogik, also von der Ebene, die das erste Neurone, die extrem elementar ist, diskutieren. Aber wir haben dann eben Möglichkeiten, zusätzliche Sprachelemente einzuführen, zum Beispiel solche Elemente, die für solche Dinge stehen sollen, wie es gibt notwendigerweise oder es gibt möglicherweise oder jemand glaubt, dass es etwas gibt, jemand weiß, dass es etwas gibt. Es ist sicher so, dass insgesamt, im Übrigen, das habe ich schon erwähnt, was alle diese Zulassen betrifft, sicher diese Ebene die wichtigste ist und deswegen werden wir das auch sorgfältig am meisten diskutieren, also diese zusätzlichen logischen Sprachelemente. Und die dritte Variante, die wir diskutieren, so ist dann die, dass wir haben jetzt irgendwas, sozusagen auf der Ebene dieser ersten beiden Varianten, das kann ganz klassisch sein, das kann Zugsexperimente sein, und variieren zusätzlich dazu, in diesem gegebenen Rahmenwerk, die Anzahl oder die Struktur der Wahrheit. Ja? Also es geht eigentlich nicht nur um die Anzahl, deswegen ist es so. Wir ändern einfach die Art und Weise, wie wir Wahrheit innerhalb dieser Sprache aufpassen. Also die Variation der Wahrheitswerte. Was daran entsteht, sind so Sachen wie mehrwertige Logik, dreiwertige, vierwertige Logik, Fuzzy Logic, wo wir als Wahrheitswerte das gesamte probabilistische Intervall haben, oder auch solche Sachen wie eine partielle Logik, oder eine Paarkonsistente Logik. Partielle Logik bedeutet, dass es einen zusätzlichen Wahrheitswert gibt, der sowas bedeutet, wie weder wahr noch falsch. Paarkonsistente Logik würde in dem Zusammenhang bedeuten, dass dieser zusätzliche Wahrheitswert bedeutet, dass etwas gleichzeitig wahr und falsch ist. Ja, irgendwie haben Sie es sicher schon im Hinterkopf. In der Richtung einige Diskussionen geben würde in philosophischer Hinsicht. Deswegen ist auch diese dritte Variante da, die Variation der Wahrheitswerte, sehr wichtig und ist nicht nur eine technische Spielerei. Man könnte meinen, der Fuzzy Logic, das ist halt sehr mathematisch, sehr technisch, wird auch in der Technik verwendet. Und es gibt manche Philosophen, die dann sagen, das ist halt Technik und hat aber nicht so viel zu tun. Also ich würde das von vornherein auf gar keinen Fall so sagen. Es ist sicher so, dass manche Anwendungen natürlich technisch sind, aber wie wir sehen, es gibt in der mehrwertigen Logik auch, ob es mit oder ohne Fuzzy Logic, ganz eine Reihe von interessanten philosophischen Konzepten und Fragestellungen, die man da diskutiert. Ja, dann möchte ich noch ganz kurz hinweisen auf diese Literaturhinweise. Die ganze Lehrveranstaltung ist, ich habe das gesehen, irgendwie gedacht, wirklich als eine Einführung in den Wortsinn. Wir befassen uns damit einem unglaublich großen, fast schon unverschaubaren Gebiet der Philosophie und der Mathematik. Der Sinn der Lehrveranstaltung soll deshalb primär der sein, Ihnen erste Konzepte zu vermitteln, erste Ideen zu vermitteln, was wir da unter Umständen machen könnten. Und deswegen ist es mir wichtig, auf diese verschiedenen Links hinzuweisen, die da im Skripton zu finden sind. Ich erwähne die Literatur natürlich jetzt nicht in der Vorlesung, weil ich nicht mit Material und beachten möchte. Aber ich dachte, es ist einfach so, dass wenn Sie dann später sich weiter für Sie verbindet, dass Sie das dann da auch reinschauen können. Es ist kein Handbuch oder keine Bibliografie, die da wirklich systematisch vorgeht, aber ich glaube, dass diese Hinweise schon zumindest einem ermöglichen, sich da ziemlich umfassend einen Überblick zu verschaffen. Als erster Einstieg, ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe, ist immer diese Stanford-Enzyklopädie, ich weiß nicht, ob Sie kennen, das ist nicht lange. Ich habe da ein paar Stichworte aufgeschrieben, wo da gute Artikel zu finden sind. Fast alle Artikel wirklich von Leuten, die in dem jeweiligen Feld ziemlich führend sind und natürlich auch kompetent Auskunft geben. Und ansonsten sind es jetzt die erste Ressourcen, die teilweise auch auf der Homepage zu finden sind, die Sie hoffentlich also mit diesem Passwort. Wenn Sie irgendwelche sonstigen Fragen zwischendurch haben, zur Literatur und irgendwas da drinnen noch finden, dann ist es Zeit, um das Ende der Nacht zu schaffen. Dann müssen wir die jetzt wieder fragen. Das ist also die Veranstaltung und die Regel. Gut. Also, gibt es zu diesen allgemeinen Punkten irgendwelche Anmerkungen, Fragen? Wenn nicht, dann gehen wir direkt zu dem ersten Abschnitt. Dieses Logik zweiter Schritt. Das ist ein Thema, das wir ja das letzte Mal immer wieder so im Hinterkopf gehabt haben, das wir immer wieder schon so ein bisschen angesprochen haben, im Zusammenhang mit dieser Frage der Ausdrucksstärke von Logik, beziehungsweise der Frage dieser verschiedenen Logizisten. Da haben wir immer wieder schon diesen Begriff Logik zweiter Stufe in den Mund genommen und gesagt, selber diesen, was wir platonistischen Logizismus genannt haben, gibt es das so ein zwiespältiges Resultat der Metalogik. Also das Resultat lautet, wenn wir uns das noch einmal kurz in Erinnerung rufen, dass auf der Ebene der Prädikatenlogik die erste Stufe, also der klassischen Logik, wir diesen Satz von Minimum Column haben. Der unter anderem besagt, dass eine Aktion, also ein Aktionensystem, das wir in dieser Logik, das von Lüthmanns Kolleg erfüllt, formulieren, dass ein solches Aktionensystem nie eine Menge, eine Struktur dieser Isomorphie charakterisieren kann, deren Kardinalität größer ist als die Kardinalität des Aktionensystems. Sprich, wir können deshalb in der Prädikatenlogik erster Stufe die reellen Zahlen nicht dieser Isomorphie beschreiben, weil wir nur absehbar viele Formeln überhaupt haben in der Prädikatenlogik erster Stufe. Und wir können auch bei den natürlichen Zahlen nur dann eine Charakterisierung dieser Isomorphie geben, wenn wir akzeptieren, dass wir unendlich viele absehbare Informationen haben. Auf der anderen Seite haben wir aber dann eben diesen den wichtigen in der Mathematik extrem Vorteil, das ist die Logik vorschieben. Das heißt, wenn wir eine Menge von Axiomen angeben, wie das in der Mathematik immer passiert, also wenn Sie irgendwann einmal schon eine Mathematik-Lehrbuch reinschaut haben oder eine Mathematik-Lehrveranstaltung gehört haben, so wird das tatsächlich so gemacht, da schreibt man Axiome auf, in der Analysis, und dann leitet man alle Behauptungen, die man aufstellt, aus diesen Axiomen ab. Und deswegen ist es extrem wichtig, dass genau jede Folgerung, die ich in einer Logik ableiten kann, auch eine wahre Folgerung auch tatsächlich ein Theorem dieser Sprache ist. Und diese Eigenschaft, diese vollständige Eigenschaft, Vollständigkeitseigenschaft hat die Logik erster Stufe. Bei der Logik zweiter Stufe ist es gewissermaßen genau umgekehrt, wie wird es dann gleich diskutiert werden, da haben wir nicht diesen Satz von Lüthmanns Kolle. Das heißt, insbesondere, dass wir sehr wohl in der Lage sind, beispielsweise die reellen Zahlen oder irgendeine beliebige mathematische Struktur dieser Isomorphie zu charakterisieren. Und wir haben aber auch nicht diese Vollständigkeit. Das heißt, es gibt irgendwelche Formeln, die Theoreme sind, die wir nicht ableiten können, und irgendwelche Formeln, die wir ableiten können, die keine Theorie sind. Das heißt, das ist eine Limitierung, die wir da haben. Und wie wir dadurch bezahlen, wenn wir auf der anderen Ebene sozusagen diese unlimitierte Möglichkeit der Realisierung des platonistischen und von uns sogenannten platonistischen Logik. Das nur kurz zur Wiederholung. Jetzt schauen wir uns diese Logik zweiter Stufe an. Im Prinzip ist der formale Aufbau dieser Logik zweiter Stufe zunächst extrem einfach. Der Unterschied zur Logik erster Stufe ist ganz, ganz geringfügig. Das Einzige, was sich ändert, ist auf der syntaktischen Ebene, beziehungsweise auf der Ebene des Logisch, des Vokabulars dieser Sprache, dass wir zusätzliche Prädikatenvariablen haben. Also wir haben genau das gleiche Vokabular wie in der Prädikatenlogik erster Stufe. Und zusätzlich führen wir eine abzählbare Menge von Variablen für Prädikate. Ja? Das ist der einzige Unterschied letztlich auf der Ebene dieser, des Vokabulars, dieser Logik. Was heißt das? Das heißt einfach, dass wir, wie wir das in der Semantik dann definieren werden, wir nicht nur über Individuen, der individuellen Domäne einer Struktur quantifizieren können, sondern wir können auch über Prädikate quantifizieren. Das heißt, um ein Beispiel zu bringen, wir können zum Beispiel solche Sachen sagen wie, es gibt eine Eigenschaft X, die beginnt, dass für alle Individuen, klein x ist jetzt eine Individuenvariable, wir unterscheiden das in diesem Fall der kleinen Großbuchstaben, gilt dass das x ist der Kandidat zum Beispiel für ein Identitätsprädikat. Wenn man noch dazu sagen würde, dass es immer nur dann gelten darf, wenn diese zwei Elemente sind. Also das heißt, ich habe irgendein ein Merkmal, das die Eigenschaft hat, dass jedes X immer im Sinne dieses Merkmals mit sich selbst in Beziehung steht. Etc. etc. Was wäre ein Beispiel aus der natürlichen Sprache, dass man da für diese klassische Weise dieses Quantifizieren anwenden könnte? Beispiel aus der natürlichen Sprache in zweiter Stufe. Es gibt ein Merkmal X, ja, das ist relativ schwierig, da wirklich ganz simples Beispiel zu liefern. Die meisten Beispiele in die Logik dritter Stufe dann schon reingehen, also weiß ich nicht was, simples, Logik zweiter Stufe. Also es muss irgendwas sein, eine Aussage, die man über alle Merkmale einer Sprache trifft. Die Schwierigkeit ist, dass man bei den meisten Aussagen, die über alle Merkmale gehen, dann wieder eine Aussage in der dritten Stufe macht. Das sind nicht viele Beispiele aus der Typenlogik, zum Beispiel für das Beispiel, was da oft erwähnt wird, ist diese Geschichte mit Napoleon hat alle Eigenschaften eines großen Feldherrn. Also, wenn das jetzt N Napoleon ist, dann müsste man sagen, wenn N ist Napoleon, F ist die Eigenschaft Eigenschaft eines großen Feldherrn zu sein. Das ist aber dann eben schon ein Prädikat dritter Stufe. Und dann könnte man sagen, für alle x, das wäre jetzt unsere Variable zweiter Stufe, die wir eingeführt haben, gilt, wenn dieses Prädikat der zweiten Stufe die Eigenschaft hat, Eigenschaft eines großen Feldherrn zu sein, dann hat Napoleon diese Eigenschaft. Also das ist jetzt, wie gesagt, ein Vorgriff auf die Logik dritter Stufe schon, aber es ist sozusagen von der Struktur her, es ist insbesondere in dieser zweiten Stufe drinnen, dadurch, dass ich einfach über Merkmale quantifiziere, über Prädikate zweiter Stufe. Gut. Das heißt, wir können in diesem Fall alle möglichen Aussagen formulieren, die sich auf beliebige Merkmale auf beliebige Prädikate in dieser Logik beziehen. Jetzt brauchen wir noch folgende zusätzlichen Sprachelemente. Wir müssen natürlich die Syntax entsprechend erweitern. Das heißt, wir müssen Folgendes sagen: Wenn T1 bis Tn eine Liste von Termen ist, in demselben Sinn definiert wie in der Prädikatenordnung erster Stufe, und x eine Variable, eine Prädikatenvariable, eine endstellige Prädikatenvariable, dann ist x von T1 bis Tn eine atomare Form. Und wenn 4 eine Formel ist und x eine Prädikatenvariable, dann ist natürlich auch diese Formel wiederum eine Formel. Das heißt, ich kann natürlich jetzt über diese Prädikatenvariable quantifizieren. Das ist klar. Das ist der Grund, warum das ist. So, also das ist, glaube ich, ziemlich simpel. Wir können einfach eine zusätzliche Satzvariante nennen, mit denen wir über diese Elemente der zweiten Stufe quantifizieren können. Vielleicht anders formuliert, was vielleicht ein bisschen paradox gibt. Man könnte, wenn man sich das genau anschaut, eigentlich den Eindruck bringen und sagen, na gut, eigentlich ist ja diese Prädikatenlogik erster Stufe auch eine Logik zweiter Stufe, weil ich ja Prädikatenvariablen da drinnen habe, Prädikatenkonstanten da drinnen habe. Ich habe Prädikate und Prädikate sind Sprachelemente der zweiten Stufe, wenn ich als erste Stufe das bezeichne, was wir auf der Ebene dieser Individuenkonstanten einführen, beziehungsweise auf der Ebene der Domäne einer Struktur. Das stimmt, aber man definiert eben diesen Begriff Logik erster Stufe, Logik zweiter Stufe, Logik dritter Stufe etc. nicht anhand dessen, welche Sprachelemente ich habe. Das heißt, streng genommen könnte ich also in der Logik zweiter Stufe durchaus auch das machen. Ich könnte also einfach Prädikate dritter Stufe dazu einführen und diese nur in der Logik zweiter Stufe, wir lassen das jetzt weg. In dem Fall. Aber entscheidend ist, dass bei einer Logik zweiter Stufe es möglich sein muss, sowohl auf der ersten Stufe als auch auf der zweiten Stufe zu quantifizieren. Das ist entscheidend. Ja? Und das ist genau der Unterschied in der Prädikatenlogik. Erster Stufe habe ich zwar sehr wohl Sprachelemente erster und zweiter Stufe, weil ich Individuenkonstanten und Prädikatenkonstanten haben kann. Ich habe aber die Möglichkeit zu quantifizieren, also das jetzt für alle x, es gibt ja x, zu formulieren, nur auf der ersten Stufe. Ja? Das ist der grundlegende Unterschied. Also dieser Begriff Logik erster, Logik zweiter, Logik Unterstufe definiert sich anhand dessen, über welche Bereiche dieser Logik man quantifiziert. So, was man dann noch braucht, zusätzlich natürlich, ist eine Erweiterung des Kalküls. Das ist übrigens ein Druckfehler auf Seite 50, da könnte diesen Phi, also ich schreibe es auf. Wir müssen also solche Dinge machen, wie zum Beispiel eine Substitutionsaktion. Wenn für alle x phi gilt, für alle Prädikate x phi gilt, dann folgt daraus, dass das phi auch für einen beliebigen Kern gelten muss, den ich für dieses x einsetzen kann. Und dann muss dieses x, was da drinnen steht, in dem Thema so groß sein. Das heißt, dieselben Axiome, im Grunde genommen, die wir auf der ersten Stufe eingeführt haben, brauchen wir natürlich auch auf der zweiten Stufe. Wir müssen die Substitution ermöglichen. Das zweite Axiom, das wir dazu brauchen, ist dann duale Axiom, also phi impliziert, dass phi ideal x psi impliziert, und zwar wenn dieses x weder in phi noch in einer Quadratwurzel ist. Und, ich meine, das sind halt einfach, wie gesagt, wir halten uns einen wahnsinnigen Gedanken damit auf, in der Frage, welche Axiom braucht er da ist, im Fall dieser Prädikatenlogik und später noch zu implizieren. Ein Axiom, das dann noch wichtig ist in dem Zusammenhang, und das wird dann in den folgenden Diskussionen brauchen werden, ist das sogenannte Komprehensionsschema. Dieses Axiom besagt nämlich Folgendes. Also es ist eigentlich kein Axiom in dem Sinn, sondern es ist ein Axiomenschema, eine unendliche Menge von Axiomen. Es besagt, dass für jede Formel Phi mit den freien Variablen x1 bis xn und jede n-stellige Relation x gibt dann folgendes: Es gibt ein x, sodass für alle x1 bis xn dass diese x1 bis xn die Eigenschaft x haben, genau dann, wenn phi von x1 bis xn. So ist zu sagen, dass dieses phi von x1 bis xn natürlich auch definiert werden muss. Das ist einfach die Formel, die durch Substitution entsteht. Also in der üblichen Weise, wie man das in den eckigen Klammern definiert haben. Also ich setze einfach diese Werte da an die Stellen ein, wo die freien Variablen in der Formel drin stehen. Also x1. Und dann muss also gelten, dass es diese Äquivalenz gibt. Was heißt das? Dieses Komprehensionsschema sagt nichts anderes aus, dass es sich für jede Formel phi ein Prädikat haben muss, das sozusagen das Merkmal ausdrückt, das diese Formel spezifiziert. Ja? Also man kann sich immer vorstellen, dass eine Formel, vor allem dann, wenn sie eine freie Variable oder mehrere freie Variablen enthält, sowas ist wie eine Spezifikation einer Eigenschaft, eines Merkmals. Oder eine Relation. Ja? Im Extremfall könnte die Formel eine ganz simple Formel sein, die zum Beispiel so ausschaut. Ja? Dann wäre das die Formel, die das Merkmal P spezifiziert. Ja? Die Formel könnte aber auch wesentlich komplizierter sein. Die Formel könnte zum Beispiel lauten P von X und Q von X. Ja? Dann wäre das das Merkmal eines X, diese beiden Merkmale P und Q zu haben. Und so weiter und so fort. Ja? Das heißt, man kann das so aufpassen, und darüber werden wir dann das nächste und übernächste Mal noch diskutieren, an dieser Lambda-Abstraktionen, dass eine beliebige Formel, die eine bestimmte Anzahl von freien Variablen hat, so ist eine Verallgemeinerung dieses Prädikaten. Ja? Kann also mit beliebig komplexen Formeln, kann ich beliebig komplexe, zusammengesetzte Prädikate beschreiben. Und was wir daher natürlich fordern wird wollen für diese Logik, ist, dass ich, wenn ich schon über diese Prädikate, über die buchstäblich gegebenen Prädikate der Sprache quantifizieren kann, dass ich dann in jedem Fall für jede solche Formel, die eine bestimmte Eigenschaft, eine bestimmte Relation ausdrückt, auch ein Prädikat haben muss, das diese Eigenschaft spezifiziert. Ja? Das heißt, es muss ein Prädikat geben, dass zum Beispiel diese zusammengesetzte Eigenschaft ausdrückt und so weiter und so fort. Ich muss für jede in dieser Formel darstellbare Eigenschaft auch ein entsprechendes Prädikat haben, dass diese Eigenschaft repräsentiert. Das ist das, was man als Komprehensionsschema bezeichnet. Und zu diesem Komprehensionsschema gibt es einiges zu sagen. Also diese zwei Abschnitte dazu. Standardsemantik und zur Hündgensemantik sind eigentlich, könnte man sagen, Abschnitte zum Komprehensionsschema, die dann gleichzeitig zeigen, wie diese Geschichte mit dem Komprehensionsschema zusammenhängt mit der letztes Mal schon angesprochenen Frage: Unterschied erste Stufe, zweite Stufe, Löwenheims Kolon, Vollständigkeit, ja oder nein. Und das werden wir jetzt im Detail anschauen. Was wir ja noch nicht diskutiert haben, ist die Frage der Semantik. Also wir haben zusätzliche Prädikatenvariablen, wir haben zusätzlich dann diese syntaktischen Elemente, also Formeln, in denen diese Prädikatenvariablen vorkommen, Dann haben wir einen anderen Kalkül, eben den Kalkül, der diese zusätzlichen Axiome hat für die prädikaten Variablen im inklusiven Kombinationsschema. Und die Frage ist jetzt aber, wie beschreiben wir die Semantik für diese Logik zweite Stufe? Und bei der Beschreibung dieser Semantik gibt es dann eben zwei grundlegend verschiedene Wege, die wir uns anschauen können. Der erste Weg ist einmal der, Standard-Semantik. Das ist aber genau der Weg, den wir brauchen, um sozusagen diese Unterscheidung machen zu können. Das heißt, dieser erste Weg wird uns dahin führen, dass wir sehen, dass tatsächlich, also wenn wir das nicht sehen, wenn wir den Beweis nicht führen können, aber wenn sozusagen zumindest eine Andeutung davon erhalten, dass, wenn wir das in dieser Standard-Semantik machen, dass dann tatsächlich dieser Unterschied gegeben ist zur Prädikatenrück erster Stufe. Und der zweite Weg, den wir uns dann anschauen werden, ist, wie wir sehen werden, interessanter Trick, könnte man sagen, der es uns ermöglicht, wenn wir wollen, diesen Unterschied da zwischen erster und zweiter Stufe einfach zu umgehen. Wir können dann mit dieser sogenannten Henkin-Semantik diese Logik so definieren, dass wir zwar eine Logik zweiter Stufe haben, syntaktisch gesehen, alle syntaktischen Elemente der Logik zweiter Stufe sind drinnen, dass wir aber semantisch gesehen trotzdem eigentlich eine Logik haben, die sich wie eine Logik erster Stufe verhält. Das heißt, es gibt dann sowohl der Satz von Blumenkohlen als auch der Vollständigkeitssatz. Aber beginnen wir zuerst einmal mit der Standardsemantik. Bei der Standardsemantik ist es einmal so, dass wir genau die gleichen Strukturen haben, wie im Fall der Prädikatenrück erster Stufe. Das heißt, wir haben dieselben semantischen Interpretationen. Strukturen wie in der Prädikatenrück erster Stufe. Das heißt, wir interpretieren in unseren semantischen Strukturen nur die Elemente der ersten Stufe und die Konstanten der zweiten Stufe, die wir auch in der Prädikatenrück erster Stufe interpretieren. Wir ordnen jeder Individuumkonstante ein Individuum zu, jeder Prädikatenkonstante ein Prädikat über der durch die Struktur reduzierte Domäne. Und dann setzen wir Folgendes fest. Wir setzen einfach fest, dass beim Quantifizieren in der zweiten Stufe, also der Formel der Form Frage groß x phi, immer über alle möglichen Prädikate über der jeweils gegebenen Domänenmenge quantifiziert wird. Das heißt, die Domäne der Quantifikation für ein beliebiges Prädikat, für ein beliebiges endstelliges Prädikat p, ist immer gegeben durch die durch das n-fache kartesische Produkt einer Domäne. Das heißt, das A von Delta ist die Domänenmenge, über die wir in dieser jeweiligen Struktur A quantifizieren, und das Prädikat P, die Klassenvariante X, Entschuldigung, einer beliebigen Stellenzahl, kann jedes Prädikat, das mathematisch möglich ist, über diese Domänenmenge anwenden. Ist es klar, was ich da meine? Also wenn das jetzt ein einstelliges Prädikat ist, dann wäre dieses Universal Discourse im Fall der Standard-Semantik einfach die Potenzmenge dieser Domänenmenge. Das wären alle möglichen Teilmengen dieser Menge A von Delta. Also zweistelliges Prädikat ist erst die Menge aller geordneten Paare, die ich daraus bilden kann und so weiter. Das ist etwas nichts ausgedrückt. Jede mathematisch mögliche Relation in dieser Domäne, in dieser Domäne der zweiten Stufe automatisch auch so. In die Sprache führen wir das Ganze dann ein anhand dieser Spracherweiterung. Ja? Wir haben ja immer schon auch in der ersten Stufe zur Spracherweiterung definiert. Wir haben das gesehen, wir haben das schon gezeichnet. Genau. in der Null zweiter Stufe definieren wir auch wieder diese Spracherweiterung, die einer beliebigen Struktur einfach eine entsprechende Erweiterung meiner Domänen zuordnen, meiner Konstanten der Sprache zuordnen. In der Prädikat Null erster Stufe hat diese Erweiterung so ausgeschaut, dass wir zu den Individuenkonstanten der ersten Stufe einfach alle Elemente der Domäne als zusätzliche Elemente hinzugefügt haben. Ja, das heißt, wir haben einfach alle Elemente, über die wir in dieser jeweiligen Struktur sprechen können, als zusätzliche Sprachelemente in diese Metasprache LP1 von A eingefügt. Die haben wir natürlich auch in der Sprache LP2 von A. Wir haben aber zusätzlich auch in der Sprache LP2 von A für jede Stellenzahl, N, eben diese gesamte Menge aller möglichen Prädikate in den Stellen als zusätzliche Sprachelemente definieren. Ja? Das heißt, wir können jetzt in dem Fall einfach auf der zweiten Stufe, auf der Ebene der Prädikatenvariablen, über alle möglichen Prädikate dieser jeweiligen Stellenzahl quantifizieren, indem wir die als zusätzliche Elemente der Metasprache erhalten. So, was brauchen wir jetzt dafür als zusätzliche semantische Spezifikation? Wir müssen jetzt Folgendes sagen: Wir müssen sagen, dass für jede Struktur A die Formel für alle x4 erfüllt ist, genau dann, wenn für jedes T das Moment. Das muss natürlich die Potenzmenge. Entschuldigung. Alle möglichen Prädikate sind natürlich jeweils die Potenzmenge. Also auf der ersten Stufe, ich habe es eh gesagt, auf der ersten Stufe, der zweiten Stufe, aber ich habe es jetzt nicht die Potenzmenge. Dass für jedes T, das in dieser Potenzmenge, dieses kartesischen Produkt, das drinnen ist, dieses Phi, wenn wir das T wiederum für das X substituieren. Oder in Worten ausgedrückt, wir definieren jetzt einfach, dass diese Formel für alle X-Phi wahr ist in der Struktur A, wenn sie wahr ist für jede beliebige Relation, die ich an die Stelle dieser Variable x setzen kann. So, und da stellt sich dann tatsächlich heraus, dass in diesem Fall diese Logik zweiter Stufe diese Eigenschaften hat. Also, wenn Sie das interessiert, es gibt dieses Buch von Stuart Shapiro, der das ganz im Detail ausführt, das da hinten zitiert. Also das heißt, wir haben da diese Eigenschaft, einerseits es gibt dieser Satz von Löhmungsvollem nicht und es gibt auch der Vollständigkeitssatz nicht im Fall dieses Modus einer Logik zweiter Stufe. Gibt es dazu irgendwelche Fragen? Also entscheidend ist, Standardsemantik bedeutet, wir quantifizieren in jedem Fall über alle mathematisch möglichen Relationen über der Domänenmenge, die durch eine Struktur festgesetzt ist. Deswegen können wir auch sozusagen genau die gleichen, mathematisch die gleichen Strukturen, die im Fall der Prädikanten nur in erster Stufe verwenden, im Fall dieser Standardsemantik, weil die Prädikate, die Anzahl der Prädikate, über die wir quantifizieren, nicht geschenkt. Und alles, was mathematisch wird. Im Unterschied dazu definieren wir diese Henkin-Semantik dann so,
dass wir nicht über alle mathematischen möglichen Prädikate quantifizieren, sondern nur über eine bestimmte ausgewählte Menge von Prädikaten, die natürlich in einem Sonderfall alle mathematisch möglichen Prädikate umfassen kann, aber nur in einem Sonderfall. Wie definieren wir das? Wir definieren das folgendermaßen. Wir spezifizieren einfach im Fall für jedes beliebige N, das eine bestimmte Stellenzahl repräsentiert, jetzt direkt in der Struktur, die meine Sprache interpretiert, eine gewisse Anzahl von Prädikaten, die durch diese Struktur festgesetzt sind. Das heißt, wir haben jetzt hier für diese Stellenzahl eine Menge definiert, eine Teilmenge der Potenzmenge dieser kartesischen Produktes ist. Also eine Teilmenge aller möglichen, aller mathematisch möglichen Prädikate über der Grunddomäne des Struktes. Also der Unterschied ist eben der, dass im Fall der Standardsemantik wäre hier eine Gleichheit. Im Fall der Henkel-Semantik habe ich hier Teilmenge. Oder mit anderen Worten, im Fall der Henkel-Semantik habe ich einfach eine wesentlich größere Menge von Strukturen, eine wesentlich größere Klasse von Strukturen, als im Fall der Standard-Semantik. Wenn ich das so ausdrücken will, wenn das A da die Klasse aller Strukturen ausdrücken soll, dann wäre eben die Klasse der Standardstrukturen, eine Teilmenge, eine echte Teilmenge der Klasse der Henkel-Strukturen. Das ist also auch wichtig, in gewisser Weise könnte man sagen, ist auf der semantischen Ebene, auf der Ebene der Strukturen betrachtet, die Henkel-Semantik nichts anderes als eine Erweiterung der in der Standardsemantik zugrunde liegenden metasprachlichen Elemente. So, auf dieser Grundlage müssen wir jetzt natürlich auch die Regel für unsere semantische Spezifikation neu definieren. Wie machen wir das? Also, vielleicht war das nicht ausreichend klar ausgedrückt. Was wir jetzt ändern ist, wir haben wiederum Strukturen, die vom Prinzip her so aufgebaut sind, wie der Logik ist. Aber das zusätzliche Strukturen ist eben auch die Zellstufe, die Klasse der durch eine Struktur festgesetzten Prädikate. Diese Klasse kann von Struktur zu Struktur variieren und es müssen nicht in jedem Fall alle mathematisch möglichen Prädikate in der Struktur enthalten sein, sondern es kann dann Teilmenge dieser mathematisch möglichen Prädikate sein. Und entsprechend müssen wir jetzt natürlich auch die semantische Regel umdefinieren, indem wir wieder sagen, das ist für alle x phi, gilt in einer Struktur, in einer Henkel-Struktur, genau dann, wenn für alle p, die in diesem Fall jetzt in diesem a von n enthalten sind, also in dieser beschränkten Teilmenge, dieser Menge aller möglichen Prädikate, gilt, wiederum gilt, dass das Phi für dieses T wahr ist. So, was ist da jetzt der Unterschied? Zunächst einmal, wenn man das sozusagen nur gegeben diese Spezifikation sich anschaut, ist das Resultat auf den ersten Blick extrem unbefriedigend. Problem ist nämlich, dass sich herausstellt, dass der Hilbert-Kalkül für die so interpretierte, ja, wir müssen natürlich auch, diese metasprachlichen Interpretationen entsprechend so aufbauen, dass sie nur über diesen Bereich, also die Struktur festgesetzten Prädikate quantifizieren und nicht über alle.
Das Unbefriedigende an dieser Henkin-Strukturkonstruktion ist auf den ersten Blick das, dass dieser Hilbert-Kalkül, den wir vorher festgesetzt haben, also diese Axiome, geschweige denn, dass wir hier Vollständigkeit finden, ein nicht korrekter Kalkül ist. Ja, das heißt, was bedeutet ein nicht korrekter Kalkül? Ein nicht korrekter Kalkül bedeutet, dass es logische Folgerungen gibt im Sinne des Kalküls, die aber im Sinne der Definition meiner Semantik keine logischen Folgerungen sind. Ja? Ich habe da ausnahmsweise ein Beispiel angeführt, dass das sozusagen beweist, die Unkorrektheit des Hilbert-Kalküls in diesem Fall. Schauen Sie das Beispiel kurz an. Ich mag es nicht sagen, wir bringen ja keine Beweise, aber in dem Fall ist es sinnvoll, weil es einfach relativ gut illustriert, wie die Zusammenhänge sind in dieser Konstruktion. Sagen wir haben eine Struktur A, deren Domäne aus zwei Elementen A und B besteht. Das ist eine ganz simple Struktur, zwei Elemente. Und wir haben eine zweistellige Relation definiert auf der Ebene der zweistelligen Relationen, also dieses A von 2, ist definiert als eine einzige Relation, nämlich die Relation A. Und dann folgt, dass in dieser Struktur A die folgende Instanz des Komprehensionsschemas nicht gilt. Schauen Sie mal die Formel auf. Es gibt ein Groß X, das für alle klein x, alle klein y gilt, dass das x von xy genau dann, wenn x ungleich y ist. Ja. Also, ich habe da eine Identitätsdefinition drinnen und nehme als meine Formel, die ich anhand des Komprehensionsschemas spezifiziere, die Formel x ungleich y. So, und wenn jetzt das Komprehensionsschema gelten würde, dann müsste das bedeuten, dass es in dieser Struktur, dass in dieser Struktur ein Prädikat spezifiziert sein muss, für das immer gilt, dass wenn das x und das y ungleich sind, dass dann genau dann eben diese Relation x erfüllt sich. Schauen wir uns das an. Der einzige Kandidat wäre eben dieses Prädikat A2. Das wir da aufgeschrieben haben, weil das das einzige Prädikat ist, das es in dieser Struktur gibt, der Definition. So. Wenn jetzt das X ungleich y ist, ja, was wäre eine Relation, fragen wir es umgekehrt herum, was wäre eine Relation, die dieser Formel x ungleich y entsprechen würde? Also wir müssen uns überlegen, welche Relation müssten wir in dieser Struktur drinnen haben, damit diese Formel x ungleich y erfüllt ist. Für alle x und alle y. Also, was das für alles so sein müsste, das ist keine einfache Frage zu sich. Also, das müsste einfach die leere Relation sein. Weil, wenn ich beliebige x und y einsetzen kann, und diese x und y müssen immer ungleich sein, dann gilt das nur im Fall der leeren Relation, wo einfach das für kein einziges Paar erfüllt. Und da die leere Relation in dieser Menge von Relationen nicht drinnen ist, Ich habe ihm da nur diese eine Relation, die diese zwei Male zusammenpasst, gilt auch das Konferenzschema in dem Fall nicht. Das heißt, was für uns wichtig ist, wir können relativ leicht ein Gegenbeispiel finden, indem wir irgendeine Konstruktion machen, wo wir einen Ausnahmefall haben, der uns zeigt, dass eben da eine Relation erforderlich wäre, die in dieser Struktur einfach nicht drin ist. Das Problem, das sich aus dieser Henkin-Semantik hier auf den ersten Blick, also in der unrestaurierten Henkin-Semantik ergibt, könnte man so beschreiben, dass die Anzahl der Henkin-Strukturen zu groß ist. Ja? Also wir haben sozusagen in dem ersten Fall, im Fall der Standard-Semantik, haben wir eine zu kleine Anzahl von Strukturen, um diese Vollständigkeit zu realisieren. Deswegen haben wir einen Kalkül, der zwar korrekt ist, das habe ich glaube ich erst dazu zu sagen vergessen, also der Kalkül ist im Fall der Standard-Semantik sehr wohl korrekt. Jede Folgerung, die wir ableiten können, ist auch im Sinne der semantischen Spezifikation eine Folgerung, aber es gibt eben semantisch definierte Folgerungen, die wir in diesem Kalkül nicht ableiten können. Ja? Der Kalkül erreicht einfach nicht alle im Sinne der Semantik definierten logischen Folgerungen. In diesem Fall können wir sagen, ist der Kalkül, den wir für diese Menge aller Henkin-Strukturen haben, sozusagen, könnte man sagen, übervollständig. Ja? Das heißt, es gibt Formeln, die da ableitbar sind, obwohl sie nicht als logische Folgerungen im Sinne der semantischen Grundspezifikation definiert sind. Ja? Das heißt, grob gesprochen ist, dass wir wollen würden, wenn wir da jetzt die Klasse der Standardstrukturen haben, da haben wir die Klasse der Henkin-Strukturen. In dem einen Fall, im Fall der Klasse der Standardstrukturen, haben wir zwar Korrektheit, aber wir haben keine Vollständigkeit. In dem anderen Fall der gesamten Henkin-Strukturen scheitert die Geschichte schon an der Korrektheit. Ja? Das heißt, wir haben da keine Korrektheit, wir haben zu viele logische Folgerungen, die definiert sind, also in einem Fall zu wenige waren es so viele. Also ist es anschaulich irgendwie logisch, dass es da ein Missing Link geben müsste dazwischen, dass quasi die zwei Nachteile jeweils aufhebt und dann zu einer tatsächlich korrekten, unvollständigen Situation kommt. Und das ist tatsächlich der Fall. Ja? Man braucht nämlich einfach nur die Sprache, also die repertoire semantischen Interpretationen der Henkin-Strukturen einzuschränken auf alle Henkin-Strukturen, ich habe das in die treuen Henkin-Strukturen genannt, nennen wir dieses AH-Strich, auf alle Henkin-Strukturen, die diese Komprehensionsschema, die Komprehensionsabsicherung haben. Ja? Das heißt, wir schmeißen einfach in diesem AH-Strich, schmeißen wir einfach jede Henkin-Struktur hinaus, wo diese Komprehensionsaxiome nicht gelten. Sobald eine Henkin-Struktur diese Eigenschaft hat, dass man ein Gegenbeispiel findet für die Konventionsschemata, zum Beispiel diese Henkin-Struktur, die wir da aufgeschrieben haben, würde rausfallen. Die ist zwar in dem AH drinnen, ist aber nicht in dem AH-Strich enthalten. Ja? Das heißt, das AH-Strich ist wiederum eine Teilmenge der Henkin-Strukturen. Ist natürlich eine Teilmenge der A-Strich, weil im Fall von AS muss logischerweise das Komprehensionsaxiom erfüllt sein, weil bei einer Standardstruktur dadurch, dass ich alle formal möglichen Prädikate habe, muss logischerweise auch das Komprehensionsaxiom immer geben. Also das ist dann die Diskussion. Wenn dadurch, dass alle möglichen Prädikate drinnen sind in der Standardstruktur, muss es auch möglich sein, für jede beliebige Formel, dass dieses Konventionsschema gibt, dass man ein Beispiel findet, wo die Konventionsschema.
Also das heißt, der langen Rede kurz zu Sinn, man findet gewissermaßen an Kompromisskandidaten anhand dieser treuen Denkenstrukturen, bei denen das Kompensationsschema oder bei denen die Kompensationsaktionen erfüllt sind. Und da zeigt sich dann in der Meta-Logik, wir können natürlich diese Beweise nicht führen, dass diese Logik nicht nur korrekt ist. Ich meine, korrekt ist es, das ist fast trivial, dass der Kalkül korrekt ist. Weil die Kompensationsschemata gelten per Definitionen und müsste dann nur mehr zeigen, und das ist ein sehr simpler Induktionsbeweis, dass auch die beiden zusätzlichen Axiome des Kalküls, also für die Substitution, das auch die gelten. Also das ist das Thema, dass Korrektheit gegeben ist, ist simpel, aber natürlich ist das Schwierige dieser Vollständigkeitsbeweis. Also der Beweis, dass nicht nur jede Sache, die ableiten kann, auch tatsächlich eine logische Folgerung ist, sondern dass jede logische Folgerung auch tatsächlich ableiten kann. Der ist dann natürlich nicht trivial, dieser Beweis, und den finden Sie aber in der Literatur zum Beispiel schon schockiert. Also das wäre der Unterschied zwischen diesen beiden Zugangsweisen, und das ist philosophisch interessant. Ja? Also man kann auf den ersten Blick sagen, okay, das ist eine mathematische Spielerei, das ist mir wurscht, interessiert mich nicht, weil ich will keine metamathematische Diskussion führen, aber für uns ist das sehr wohl wichtig, auch wenn wir sagen, wir wollen nur philosophische, nur linguistische Debatten führen. Weil natürlich auch in der Philosophie die Frage Vollständigkeit, Unvollständigkeit von Bedeutung ist. Und deswegen ist es interessant und sozusagen philosophisch relevant, dass es da eben die Möglichkeit gibt, für diese Logik zweiter Stufe, die augenscheinlich auf den ersten Blick was komplett anderes ist, in die Logik erster Stufe, trotzdem eine Situation zu konstruieren, wo sie zwar syntaktisch natürlich immer noch in der Logik zweiter Stufe bleibt, weil ich kann ja quantifizieren über Prädikate, wo sie aber semantisch gewissermaßen die Eigenschaften einer Logik erster Stufe haben. Also Satz von Williams Golem und vollständig. Das heißt, mit anderen Worten, metalogisch betrachtet sind die Logik erster Stufe und die Logik zweiter Stufe mit Henkensemantik. Äquivalent, natürlich nur, wenn ich das beschränke jetzt auf diese sogenannten treuen Logikstufen. Die Logik erster Stufe und diese Logik zweiter Stufe über diesem AH' wären metalogisch betrachtet äquivalent, obwohl sie sozusagen von ihrer linguistischen Struktur her alles andere als äquivalent sind. Ich kann in dem einen Fall kann ich über Prädikate quantifizieren, das in dem anderen Fall nicht. Und das ist was, das sollte man vielleicht kurz diskutieren, da sollte man darüber nachdenken und versuchen, das zu verstehen, diesen Zusammenhang, weil uns das auch dann später noch im Zusammenhang mit der Typenlogik und den verschiedenen Varianten derselben beschäftigt. Gibt es dazu deswegen irgendwelche Fragen, Anmerkungen?
Ja, Sie verwenden da immer wieder Ausdrucksstärke der Logik.
Ja.
Was meinen Sie damit?
Gute Frage, sehr gute Frage. Das ist genau das, was wir jetzt diskutieren sollten. Ausdrucksstärke der Logik. Also im Wesentlichen meine ich damit das, was ich letztes Mal versucht habe zu beschreiben mit diesen verschiedenen Konzepten der Logizismus. Ja? Insbesondere im Rahmen dieses platonistischen Logizismus die Frage, also Ausdrucksstärke hat natürlich verschiedene Aspekte. Ausdrucksstärke hat einerseits den metamathematischen Aspekt, vielleicht gehe ich so an. Ausdrucksstärke hat einerseits diesen metamathematischen Aspekt, den wir in diesem platonistischen Logizismus-Beispiel verorten können, wo wir uns die Frage stellen, welche Teile des mathematischen Universums oder des Universums insgesamt können wir in dieser Logik bis auf Isomorphie charakterisieren. Ja, das heißt, so beschreiben, dass jede andere Wirklichkeit, die sozusagen in der diese Beschreibung wahr ist, zu der jeweils gegebenen Wirklichkeit äquivalent ist. Ja, das war jetzt dieser etwas komplizierte Begriff der Isomorphie, das letzte Mal. Ja. das wäre eine Möglichkeit, mathematische Ausdrucksstärke zu definieren. Das ist sicher nur ein Aspekt, es gibt natürlich auch andere Aspekte mathematische Ausdrucksstärke, aber das ist für uns der entscheidend wichtige Punkt. Wir definieren metamathematisch die Ausdrucksstärke einer Logik anhand ihrer Fähigkeit, welche Teile des mathematischen Universums sie bis auf diese Morphie charakterisieren. In diesem Sinn wäre die Ausdrucksstärke der Prädikatenlogik erster Stufe und die Ausdrucksstärke der Prädikatenlogik zweiter Stufe mit Standardsemantik unterschiedlich. Ja? Weil die Prädikatenlogik erster Stufe ermöglicht mir nur solche mathematischen Universen, die entweder ähnlich sind oder höchstens abzählbar sind, wenn ich unendlich viele Axiome zulasse, diese Nummer viel zu charakterisieren, während ich in der Prädikatenlogik zweiter Stufe diese Einschränkung nicht habe. Und das ebenfalls das Satz von Lösungsproblem. Ich kann das ganze mathematische Universum bis auf die Nummer viel charakterisieren. Umgekehrt wieder wäre die Ausdrucksstärke der Prädikatenlogik erster Stufe und die Ausdrucksstärke der Prädikatenlogik zweiter Stufe mit Henkel-Semantik, aber identisch. Ja? Die hätten dieselbe Ausdrucksstärke, weil ja auch im Fall dieser Geschichte mit Henkel-Semantik, dadurch, dass ich den Satz von Löwenheims Kolben habe, wiederum, obwohl es zweite Stufe ist, nur solche eingeschränkten Universen, die so diese Morphie charakterisieren. Ja? Also das wäre die eine Sache. Das wäre die eine Sache, dass man sagen muss, es gibt da auf einer metamathematischen Ebene einen signifikanten Unterschied. Und ich glaube, ich habe es im Skript und drinnen auch geschrieben, wenn wir jetzt nur diesen mathematischen Ausdrucksstärkebegriff heranziehen würden, dann könnte man sagen, wäre die Prädikatenlogik zweiter Stufe mit Henkel-Semantik eigentlich relativ sinnlos. Ja? Ich meine, das stimmt natürlich nicht ganz, weil Mathematiker würden dann sagen, wir haben da andere Anwendungen, wo wir das dann auch verwenden können und das einen Sinn hat. Aber wenn wir uns beschränken auf diese Fragestellung der Ausdrucksstärke, dann wäre es sinnvoll, Prädikatenlogik zweiter Stufe mit Standardsemantik zu kombinieren. Prädikatenlogik zweiter Stufe mit Henkel-Semantik wäre quasi, könnte man sagen, begging the question, weil ist sozusagen, ich kann ja immer das gleiche ausdrücken wie mit der Prädikatenlogik erster Stufe, also wozu dieser ganze Aufwand, wozu dieser ganze Gang in die zweite Stufe. Das wäre die eine Seite. Und die andere Seite wäre dann die, dass man aber sagen muss, oder fragen muss, ob nicht in einem philosophischen Sinn verstanden oder in einem linguistischen Sinn verstanden, ist da Ausdrucksstärke in einem anderen Sinn auch. Ja? Und das wäre eben mein Argument, das ich auch da im Skript bringen wollte, nämlich zu sagen, auch dann, wenn wir von einem mathematischen Standpunkt sagen würden, dass die Ausdrucksstärke dieser Prädikatenlogik zweiter Stufe mit Henkel-Semantik exakt die gleiche ist wie die Ausdrucksstärke der Prädikatenlogik erster Stufe, wäre dadurch nicht ausgeschlossen, beziehungsweise wäre die Tatsache einfach nicht vom Tisch zu wischen, dass in einem, sagen wir mal, viel informelleren Sinn, in einem linguistischen Sinn, diese Prädikatenlogik zweiter Stufe irgendwie immer dieselbe Ausdrucksstärke hat, egal ob ich jetzt Henkel-Semantik oder Standard-Semantik oder irgendeine andere Semantik verwende, einfach weil es diese Sprachelemente hat. Ich kann einfach Prädikate der zweiten Stufe da drinnen formulieren, in dieser Prädikatenlogik zweiter Stufe, kann darüber sprechen, ich kann Eigenschaften ausdrücken, die irgendwas mit Quantifizieren über Prädikate zu tun haben, habe also diese, sagen wir mal, linguistische Ausdrucksstärke oder philosophische Ausdrucksstärke, auch dann, wenn ich diese Einschränkung mit der Henkel-Semantik mache. Und das ist, würde ich meinen, ein weiteres mögliches Argument dafür, dass man diese Henkel-Semantik ins Kalkül zieht, weil sie mir ermöglicht, im Rahmen derselben philosophischen Ausdrucksstärke trotzdem solche Eigenschaften wie Vollständigkeit zu gewähren. Ich kann sagen, ich habe jetzt trotzdem da einen vollständigen Kalkül, obwohl ich in der zweiten Stufe bin. Dazu Bemerkungen. Das ist auch deswegen interessant und wichtig, das zu diskutieren, weil das also wahrscheinlich nicht die Mainstream-Meinung der Philosophen oder Logiker ist. Ich würde jetzt nicht sagen, dass jetzt
50% der Logiker, wenn ich sowas sagen würde, aufspringen und mich für verrückt erklären würden. Also, aber es ist so, dass das glaube ich, sehr viele da keine so prononcierte Meinung sagen würden, naja, so kann man das jetzt genau sagen, man muss schon immer die mathematische Ausdrucksstärke im Kalkül haben, man muss das immer berücksichtigen und kann nicht einfach sagen, dass ich da jetzt im Prinzip die gleiche Ausdrucksstärke habe, weil eben die mathematische Ausdrucksstärke ja damit. Das heißt, das betrifft, glaube ich, die gesamte Präsentation, die ich da mache. Also ohne, dass es jetzt, das ist sicher nicht so, dass es völlig abseitig ist, wie ich das präsentiere. Aber es gibt einen leichten Unterschied zu Präsentationen, die Sie in Standardlehrbüchern finden, der darin besteht, dass ich vielleicht ein bisschen lockerer umgehe mit diesem Begriff der Ausdrucksstärke und sage, im Prinzip ist es in den meisten Fällen eigentlich völlig egal, welche Ausdrucksstärke ich auf der metamathematischen Ebene habe, nämlich sobald ich in einer Situation bin, zum Beispiel über natürliche Sprache zu reden, wo ich immer davon ausgehen kann, dass die Sachen ähnlich sind für den und ich habe sowieso eine ähnlich viele Vokabeln in dieser natürlichen Sprache, ich habe irgendwie ähnliches Universum, über das ich da sprechen kann, also ist eigentlich diese Frage der Ausdrucksstärke im Sinne von Lüdenheims Kolben und so weiter eher vom zweiten Rang. Also das wäre das Argument. Und da würden aber dann sehr wohl einige Logiker sagen, dass das ein zu schneller Schluss ist, den ich da mache, weil sie dann möglicherweise sagen würden, und das ist, glaube ich, das hauptsächliche Argument, das meist gebracht wird, dass es ja möglich sein muss, auch im Fall einer solchen Sprache, die ich in der Linguistik anwende, trotzdem diese mathematischen Dinge, die man mathematisch ausdrücken will, auch mit auszudrücken. Ja? Das heißt, diese Idee, die ich da auch im Vorwort geschrieben habe, dass man dann so strikt trennt zwischen einer Sprache, die sondern für die Mathematik ist, einer Logik für die Mathematik und einer Logik für die Linguistik, für die Philosophie, für die Physik meinetwegen, ist sicher nicht unumstritten. Ich weiß nicht so genau, was das jetzt dieses nicht vorhandene Fragen bedeutet. Ich hoffe, es bedeutet nicht, dass das sozusagen wieder danach gefahren wird. Gut, also wenn keine Fragen existieren, dann gehen wir weiter. Es ist noch ein Nachtrag vielleicht. Ich muss vielleicht gleich dazu sagen, es ist hier so, dass das, was wir da jetzt diskutieren in der Logik Zeitbestimmte, doch immer noch sehr, sehr mathematisch ist und sehr metamathematisch. Es geht einfach um die Frage, wie viel Metamathematik braucht man, wie viel wie stark ist die Rolle dieser mathematischen Ausdrucksstärke im Rahmen der philosophischen Logik, während die Sachen, die wir dann in der Folge diskutieren, und das zieht sich dann eigentlich, kann man sagen, von der Typenlogik, mit der wir heute vielleicht beginnen werden, bis zum Schluss durch, diese Fragestellung eigentlich kaum mehr berührt. Also meine Hoffnung ist, dass in Zukunft vielleicht die Diskussion dadurch ein bisschen stärker angebracht wird, dass es dann wirklich auch tatsächlich in einem handgreiflichen Sinn philosophisch wird. Aber vielleicht noch ein kurzer, kleiner Punkt zu dieser grundsätzlichen Frage, die man einfach meiner Ansicht nach, man sollte es einfach kennen, man sollte ungefähr wissen, was sich da abspielt, was da der Unterschied ist zwischen diesen verschiedenen Zugangsweisen zu einer Logik höherer Stufe. Und dazu gehören zwei Dinge. Das eine Ding, was dazugehört, ist zu wissen, dass Logik zweiter Stufe in einer bestimmten Weise restringiert werden kann. Also ich kann Logik zweiter Stufe die Standardsemantik unrestringiert machen. Dann bedeutet das insbesondere auch, und das ist auch nicht unwichtig, habe ich aber noch nicht erwähnt, dass diese Logik zweiter Stufe mit Standardsemantik insbesondere von der Ausdrucksstärke in dem mathematischen Sinn identisch ist mit jeder anderen Logik höherer Stufe. Ja? Das heißt, ich kriege im Prinzip, wenn ich dann eine Logik dritter Stufe verwenden würde, oder eine Logik vierter Stufe, Enter Stufe oder auch eine Typenlogik, die dann die absolute Überdrüberverallgemeinerung dieser ganzen Geschichte ist,
bekomme ich nie im metamathematischen Sinn mehr Ausdrucksstärke, weil es ist im Prinzip eh klar, mehr als das gesamte mathematische Universum ist auf dieser Matrix charakterisiert. Alles, was im Rahmen der Mengentheorie möglich ist, kann ja nicht geben. Das heißt, da bin ich irgendwo eigentlich in der Logik zweiter Stufe schon an einem Endpunkt angelangt. Das ist das eine, was da wichtig ist. Wenn ich die Henkel-Semantik nehme, dann ist wiederum der Punkt eigentlich der, dass ich eigentlich überhaupt noch nicht bei der Logik zweiter Stufe angelangt bin. Ja, ich mache eigentlich was philosophisch zwar Logik zweiter Stufe ist oder linguistisch, was aber metamathematisch gesehen immer noch erster Stufe ist. Und was man dann noch zusätzlich dazu sagen muss, ist, dass es so auch quasi im Hinterkopf von mir irgendwie diese Möglichkeit, dass es dann in der mathematischen Diskussion auch noch eine ganze Reihe von Spielarten, von Logiken zwischen der ersten und der zweiten Stufe gibt. Was ist damit gemeint? Zum Beispiel, es ist ganz allgemein damit gemeint, es sind damit gemeint, Möglichkeiten, die Logik erster Stufe zu erweitern, die aber nicht einfach durch eine geradlinige Erweiterung anhand von Prädikaten zweiter Stufe, Prädikatenvariablen zweiter Stufe erfolgt, sondern in einer Weise, die vielleicht sogar ein bisschen eingeschränkter ist, wo ich sozusagen das Repertoire der ersten Stufe vom Vokabular her beibehalte, das nicht logische Vokabular, und vielleicht auf der Seite des logischen Vokabulars oder auch auf der Seite der Syntax hier irgendwelche Variationen mache. Das heißt, das sind einfach mathematische Spielarten einer Variation der Logik erster Stufe. Ich habe da im Skript unter Ihnen zwei solche Spielarten erwähnt. Die erste Spielart wäre die, dass man sagt, wir erlauben unendlich lange Formeln. Beziehungsweise das quantifizieren über unendlich viele Formeln, wenn wir das selber ist. Es ist natürlich anschaulich klar, also wenn Sie sich erinnern, relativ klar, wenn Sie sich erinnern, Satz von Löwen-Skolling besagt in einer bestimmten Interpretation, dass eine Menge von Formeln, wenn die der Satz gibt, immer nur ein mathematisches Universum charakterisieren kann, das die gleiche Kardinalität hat wie diese Formelmenge, dann würde diese Möglichkeit, unendlich lange Formeln zu haben, natürlich auch auf dieser Ebene die Ausdrucksstärke wesentlich erhöhen, weil ich dadurch eine viel größere Anzahl von möglichen Formeln erhalten würde. Also wenn Sie, das ist eine relativ elementare mathematische Aussage, wenn Sie unendlich lange Folgen von Symbolen zulassen, dann bekommen Sie im Fall einer solchen rekursiv konstruierten Formelmenge eben nicht abziehbar viele, sondern überabziehbar viele Folgen. Das heißt, Sie könnten sozusagen, wenn Sie beliebige Axiomenmengen zulassen, unendlich große Axiomenmengen, könnten Sie dann im Fall dieser Aufhebung einer Restriktion, auch in der ganz normalen Prädikatenlogik erster Stufe, die natürlich die extrem exotische Verallgemeinerung innerhalb des Formeln nicht anziehen dürfen, beispielsweise die Renzahlen kalkulieren. Oder über eine überabziehbare große Aktion. Und die andere Geschichte wäre die, die oft diskutiert wird, also das nennt man Infinitary Loss, verschiedenen Varianten. Formeln können unendlich lang sein, oder ich kann einfach über unendliche Formelmengen quantifizieren. Und die andere Variante wäre die, dass man alles quantifiziert. Also Generalized Quantifiers ist das Schlagwort. Wenn Sie solche Quantoren einführen, wie es gibt überabzählbar viele, beispielsweise, dann können Sie in gewisser Weise auch durch diesen Kunstgriff die Ausdrucksstärke pushen. Und das ist wieder eine weitere zusätzliche Möglichkeit, ohne auf der Ebene des Vokabulars in die Logik-Zeiterstufe hineingehen zu müssen, trotzdem die Ausdrucksstärke in Richtung der Zeiterstufe hinauf zu drängen. In dem metamathematischen Sinn, die Möglichkeit des mathematischen Sinns zu charakterisieren. Das heißt, für platonistische Logizisten und für Leute, die mit diesen Ausdrucksstärken Begriff im metamathematischen Sinn befassen, sind alle diese Varianten auch interessant. Wenn das interessiert, beispielsweise Handbook of Philosophical Logic im ersten Band gibt es einen Artikel über Logiken zwischen der ersten und der zweiten Stufe, wo alle diese Dinge beschrieben werden. Okay. Also wenn es dazu keine weiteren Fragen gibt, dann würde ich vorschlagen, gehen wir noch ganz kurz auf ein paar Konzepte der Typenlogik. Also wie gesagt, im Sinne einer philosophischen Logik ist eigentlich erst in der Typenlogik wirklich interessant, weil es ja auch diese Unmöglichkeit. Es ist sicher nicht unmöglich, ein philosophisches Beispiel zu finden für eine zweite Stufe. Der Linguistik ist aber relativ schwierig, ein richtiges Beispiel zu finden. Und das liegt einfach darin, dass es rein linguistisch gesehen eigentlich sozusagen keinen wirklich richtigen Grund gibt, warum man bei dieser Verallgemeinerung hin zur Logik höherer Stufe ausgerechnet in der zweiten Stufe, in die zweite Stufe gehen soll und dort aufhört. Ja? Also so nach dem Motto, ganz oder gar nichts, könnte man sagen, ich mache einfach Logik höherer Stufe und mache alles, was da mathematisch möglich ist und damit operiere ich einfach. Ja? Und dagegen ist eigentlich nichts einzuwenden. Für den Mathematiker selbst sehe ich das Argument natürlich weniger, weil er sagt, okay, ich interessiere das eigentlich nicht, ob da viele Prädikate möglich sind, erste, zweite, dritte, vierte Stufe, für mich interessiert nur die mathematische Ausdrucksstärke, da brauche ich das nicht. Für uns ist es aber interessant, eben solche Dinge sagen zu können, wie zum Beispiel das mit diesem Feld hier. Für alle x gilt, wenn dieses x ein Merkmal eines großen Feldchen ist, verzeihen Sie, wenn wir das napoleonische Beispiel, dann hat Napoleon diese Eigenschaften. Sie können sich auch ansehen, dass jemand alle Eigenschaften eines aufmerksamen Lesers. Das würde dann Napoleon rausfallen. Also, der Mix, das alle Eigenschaften eines aufmerksamen Lesers hat, könnte es rausfallen. Wurscht, Sie wissen, was ich meine. Ja, wir haben da die Möglichkeit, Prädikate höherer Stufe auszudrücken. Anhand von Beispielen könnte man das sich so überlegen. Das ist aber sozusagen ein Standardfall, wie man sowas diskutieren kann. Ich könnte sagen, erste Stufe, das wären solche Dinge wie materielle Gegenstände. Ja? Also ich denke dann das Beispiel Tisch, Baum oder Atom. Also das, was wir in der Logik erster Stufe über Intermediate-Konstanten adressieren können. Was vielleicht nicht unwichtig ist, dazu zu sagen, das ist nur ein Beispiel. Ja? Also es ist, ich glaube, wir haben einmal schon so diese Frage diskutiert, es ist auf gar keinen Fall so, dass es da irgendeine Verbindlichkeit gibt, dass diese erste Stufe anhand von materiellen Objekten zu Sie können natürlich, die erste Stufe kann auch komplett was anderes sein. Sie können auf der ersten Stufe Gedanken adressieren oder irgendwas, das ist völlig egal. Ich bringe es nur deswegen, weil es ein anschauliches Beispiel ist, dass diese Unterschiede sind. Auf der zweiten Stufe könnte ich dann Merkmale haben, die direkt auf, die sich direkt auf diese Objekte beziehen. Also eckig. Etc. Und auf der dritten Stufe hätte ich dann eben sowas wie Farbe, Form Also das heißt, es wären jetzt Merkmale, die sich auf Merkmale der zweiten Stufe beziehen. Oder eben diese Geschichte da, dieses F oder L. Ist Merkmal eines aufmerksamen Lesers. Vielleicht in dieses Beispiel zu illustrieren. Was wäre ein Beispiel für ein Merkmal, das unter dieses Merkmal fallen könnte? Was wäre ein Merkmal eines aufmerksamen Lesers? Das ist eine blöde Frage, aber.
Nicht Analphabet zu sein.
Zum Beispiel, ja. Kein Analphabet zu sein ist eindeutig ein Merkmal eines aufmerksamen Lesers, weil wie soll ein Leser, der Analphabet ist, aufmerksam lesen? Der kann ja überhaupt kein Lesen. Ja? Deswegen wäre das eine Möglichkeit für das Merkmal, dass da drunter fällt. Ja? Andererseits, das Merkmal, guter Schwimmer zu sein, muss halt unbedingt das Merkmal eines aufmerksamen Lesens sein. Oder das Merkmal, älter als 80 Jahre zu sein. Irgend so. Also, es ist ein Merkmal, das Merkmal eines aufmerksamen Lesers ist ein Merkmal eines Merkmals. Und das könnte man dann weiter spielen, wenn man will, und könnte sich ein Merkmal eine vierte Stufe überlegen, wo es dann relativ kompliziert wird. Also, eine vierte Stufe. Hat wer eine Idee, was vierte Stufe, ein Merkmal vierter Stufe sein könnte? Es müsste einfach ein Merkmal sein, das zum Beispiel, so gesagt, die Farbe, Form zusammenfasst.
Aussehen.
Genau, ja, sowas. Äußerliche Erscheinungsform, nicht? Oder raumzeitliches Merkmal oder so. Nicht? Im Unterschied zu aufmerksamer Leser würde man dann nicht drunter fahren. Äußerlicher Erscheinungsform. Und das könnte man weiter spielen, dieses Spielchen. Ich meine, das ist so nicht anzunehmen, dass man da jetzt endlos weitermachen kann, weil irgendwann ist dann relativ dann zirkulär das Ganze und so auch relativ gut, dass es nicht alles Konstruktion ist. Und das ist eine Frage der Konvention, also der Willkür bis zu einem gewissen Grad, wie man das da einbettet. Aber man sieht schon, dass solche Stufenunterscheidungen linguistisch gesehen sinnvoll sind. Und dass es insbesondere überhaupt keinen Sinn ergeben würde, jetzt da ausgerechnet bei der zweiten Stufe aufzuhören. Und deswegen brauchen wir eben diese Typenlogik. Wie funktioniert das jetzt mit dieser Typenlogik? Also ich möchte nur zwei, drei so Stichwörter noch kurz in den Raum stellen. Das Lustige ist, wenn Sie sich das anschauen, dann sehen Sie, ich meine, da gibt es zwar sowas mit Kalkül und sowas, was man natürlich dazu sagen muss, das ist eben das Gleiche. Aber von der Grundstruktur rein mathematisch gesehen ist diese Typenlogik eigentlich extrem einfach. Fast noch einfacher als die Logik erster Stufe. Weil sie einfach so stark verallgemeinert, dass die ganzen mathematischen Konstruktionen plötzlich wieder ganz schlank werden und ganz einfach. Also, man kann natürlich streiten, das ist, was bedeutet einfach in dem Zusammenhang? Einfach heißt, ich habe eine kurze Formel zu schreiben. Man muss sich nicht einfach seine Formel verstehen, das ist völlig klar, aber in dem Sinn ist es einfach, also nur ganz kurze, ganz bekannte, ganz kompakte Spezifikationen brauchen nicht endlos lange Definitionen. Und im Wesentlichen passiert der Unterschied zu den bisherigen Konstruktionen auf dieser eigenartigen Typenstruktur. Und das sollte man sich vielleicht mal kurz überlegen jetzt. Also warum heißt die ganze Sache Typenlogik? Weil die Basis der Typenlogik eine Typenstruktur ist. P. Und diese Typenstruktur ist rekursiv definiert. Das heißt, die ist so definiert, wie wir das so kennen von den Formeln der Aussagenlogik der Prädikatenlogik erster Stufe. Wenn Sie sich erinnern, rekursiv hat in diesem Sinne folgendes bedeutet. Wir haben da diese engartige Spezifikation aufgeschrieben, mit diesen zwei Doppelpunkten, und haben gesagt, P ist eine Formel
nicht viel. Und dann haben wir gesagt, Phi ist einfach eine Variable, die für eine beliebige Formel steht. Deswegen haben wir nur dasselbe Phi da drinnen stehen. Das ist eine Metavariable. Und wenn ich jetzt, und das P steht für atomare Formel. Okay. Und wenn ich jetzt irgendeine beliebige Formel habe, die irgendein Dienst, das eine Formel ist, dann ist auch das nicht wie eine Formel. Und wenn ich zwei Dinge habe, die Formeln sind, dann ist auch das Phi, das eine Ding und das andere Ding. Und das ist deswegen rekursiv, weil ich dadurch natürlich immer eine unendliche Menge von Formeln habe. Weil ich kann jedes Mal aus einer Formel wieder Formeln durch die Negation konstruieren und ich kann aus zwei beliebigen Formeln, das kann dieselbe oder unterschiedlich sein, über das Konvektionssymbol wieder konstruieren. Und da habe ich dann auch nicht, also ich habe dann, wenn P eine Formel oder wenn irgendwie P eine Formel ist, dann ist nicht P eine Formel, nicht P, und wenn ich das dann kombiniere mit dem und, dann kriege ich allein schon nur aus einer einzelnen atomaren Formel schon unendlich viele Formeln. Das ist rekursiv. Also ich habe eine einfache Spezifikation, die eine Metavariable enthält, eine Variable, die für ein beliebiges Element der zu definierenden Klasse steht, und kann dann anhand dieser Metavariable eine unendlich große Klasse definieren. Und genau in demselben Sinn ist diese Typenkonstruktion eine rekursive Konstruktion. Man könnte sich das so vorstellen, im Sinne dieser Idee habe ich jetzt eigentlich nur ein atomares Element in meiner Typenkonstruktion, nämlich 0. 0 ist ein Typ. Ja, also 0 ist ein Element von diesem T. Wenn es auch formal aufschreibt. 0 ist ein Element von dieser Typenkonstruktion. Und wenn und jede beliebige endliche Folge von Typen, das ist ja eigentlich einfacher, wenn man es nicht so macht, jede endliche Folge von solchen Typen ist wieder ein Typ. Ja? Und das Schwierige an dieser einfachen Konstruktion besteht einfach darin, dass man sich überlegt, wie das im Detail funktioniert. Also ich habe nur ein atomares Element gestern, nämlich dieses 0. Das 0 ist dann, wofür steht das? Das wird dann stehen für den Typ der Objekte erster Stufe. Also das 0 steht für das, was wir in der Prädikatenlogik erster Stufe schon gehabt haben und wo wir die Domänenmenge dann herauspicken, also dieses Data, wo wir dann Individuenkonstanten haben, die einzelne Elemente bezeichnen. Also dieses 0 steht für die erste Stufe. Und dann kann ich aus diesem 0 beliebige Konstruktionen machen. Ich kann zum Beispiel den Typ 0, 0 konstruieren. Oder kann man es nur noch beliebig machen? Ich habe zum Beispiel vom Typ die Folge von Typen, die nur das eine Element 0 enthält. Dieser Typ ist zu unterscheiden von dem Typ 0 selbst. Weil wir haben gesagt, 0 ist ein Typ und jede ähnliche Folge von Typen ist wiederum ein Typ. Und jetzt ist 0 der Typ, der für die Elemente erster Stufe steht, also für die Objekte erster Stufe. Was wäre dann dieses 0, also die Folge, die das eine Element 0 enthält für einen Typ? Welche Objekte wären das? Im Sinne unserer bisherigen Sprache, im Sinne der Prädikanten oder erster Stufe? Was wäre ein Beispiel?
Einstellige Prädikate.
Vollkommen richtig, genau. Einstellige Prädikate erster Stufe. Einstellige Prädikate erster Stufe.
Wenn wir also wieder das, der Typ der zweistelligen Prädikate erst verschieben. Und so weiter. Damit müssen Sie nicht vorsichtig sein, dieser ersten und zweiten Stufe. Das heißt, Objekte erster Stufe, einstellige Prädikate, nehmen wir das lieber zweiter Stufe. Ja, das ist immer, man kann, Sie werden sehen, es gibt in der Literatur beides, weil die Frage ist immer, wo setzt man die Stufe an? Setzt man die Stufe dort an, wo man quantifiziert, dann wäre das Prädikat die erste Stufe, oder setzt man die Stufe dort an, aus der Ebene, wo das Prädikat herauskommt, dann wäre das Prädikat zweiter Stufe. Aber ich glaube, es ist weniger verwirrend, wenn wir das Prädikat zweiter Stufe nennen, weil die erste Stufe sind jetzt diese Dinge, zweite Stufe sind jetzt all diese Prädikate, die wir über diesen Dingen aufbauen. Das vielleicht anschauen. Was wäre jetzt das für ein Prädikat? Also ich habe jetzt
dritte Stufe.
Ganz genau. Das wäre jetzt dritte Stufe, und zwar wie viel stellig?
Einstellig.
Einstellig, genau. Das wären jetzt die einstelligen Prädikate dritter Stufe und so weiter. Die finden wir aber eh klar. Jetzt, wenn wir von unseren Beispielen ausgehen, Entschuldigung, wir haben schon wieder ein bisschen, aber ich schreibe das nicht mehr auf. Dann haben wir die erste Stufe, Fisch, Baum und so weiter, wäre das. Also Fisch, Baum und so weiter, Kichten, würden auf diese Ebene fahren. Das ist dann hätten wir da das Rot, das wäre jetzt eine Variante zweiter Stufe. Zweistellige Prädikate zweiter Stufe, das wären sowas wie äußeres Verlangt oder so, aber es ist dabei schon auch drin. Und dann haben wir da das Prädikat dritte Stufe, also Farbe etc. Die vierte Stufe müssen wir dann so konstruieren, dass ich da reinklappe. Und dann in die Karte der Geschichte mit dem äußerlichen Erscheinungsbild. So, dann machen wir das nächste Mal weiter. Ja, genau so machen wir. Also Typenlogik in allen Weisen.